Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
Guten Tag, hier sind wieder Gianna und Ella für euch.
Gianna, wie geht's dir mit der politischen Situation? Wir springen jetzt gleich ins kalte Wasser.
Ganz, ganz schlecht. Also ich bin, also zuerst mal soweit, ich bin ein sehr politischer Mensch, das heißt, ich interessiere mich sehr für die innenpolitischen Geschehnisse und es gibt einfach viele Dinge, die mich sowohl aufregen und ich auch einfach nicht richtig finde, die vor allem mich mit Personen mit Migrationsbiografie noch härter treffen und betreffen. Und ja, also eigentlich geht es mir, was das angeht, ich merke immer wieder, dass in Österreich ein Rechtsruck passiert und immer Wahlkämpfe zulasten von Ausländerinnen geführt werden, dass sich auch gewisse Parteien matchen, indem man versucht, immer in diesen Teich der Rassistinnen zu fischen und teilweise Statistiken verzerrt wiedergegeben werden, also nicht richtig wiedergegeben werden, Leute geschämt werden. Neulich hat uns der Kanzler als Fehler der 60er und 70er bezeichnet. Das tut schon was mit einem. Also das ist jetzt nicht, natürlich kann man sich dagegen verschließen, die Augen zumachen und sagen, ich mache mein Ding und interessiert mich nicht dafür. Ich tue es, Klammer auf, leider, Klammer zu. Aber, also wie gesagt, es macht definitiv was mit einem. Und
ja, wenn man aktiv ist auf Social Media, dann kommt man da gar nicht drum herum um dieses Thema. Also es passiert zurzeit extrem viel, angefangen von Waldhäusl bis hin zu dem Niederösterreich-Thema jetzt, also Deutsch am Schulhof und Wirtshäuser bekommen Gelder. Also,
nur wenn sie österreichische Speisen
haben. Ja, so. Genau.
Ich
verstehe es nicht.
Ich verstehe es nicht. Ich finde das einfach, da werden einfach die niedrigsten aller Gefühle bedient, vor allem auch dieses Wirtshaus-Thema. Das hat mich ein bisschen, dazu habe ich auch auf Twitter einen was geschrieben, und zwar gerade dieses Wirtshaus-Thema, die Wirtshauskultur stirbt aus, ja. Das ist Fakt, das wissen wir. Und viele blicken nostalgisch auf diese 90er Jahre, wo dieses Wirtshausleben floriert hat. Und im Hintergrund muss man halt wissen, haben hauptsächlich Ausländerinnen gearbeitet. Ausländerinnen, die entweder nicht angemeldet waren, also Schwarzarbeit betrieben haben, die sich heute noch auf ihre niedrigen Pensionen auswirken, dann Leute, die sogar trotz Schwarzarbeit, meine Eltern haben damals 30 Schilling, das sind knapp über 2 Euro verdient für solche Jobs, ohne Einhaltung von irgendwelchen gesetzlichen Regelungen, ohne Pausenzeiten, ohne Rücksicht auf, dass diese Leute auch Kinder haben. Und ich bin einfach, hinzu kommt auch noch, dass die eigenen Familienmitglieder jetzt auch nicht mehr diese Betriebe übernehmen wollen, weil sie auch Work-Life-Balance wollen, weil sie sich schwer tun, Leute zu finden, die diese schlechten Jobs machen. Und schlechte Jobs meine ich damit, weil 14-Stunden-Tage normal sind, Wochenenddienste normal sind. Das möchte man einfach nicht. Und was ist mit Kindern und so weiter? Also es gibt viele Gründe. Und dann kommt noch hinzu, dass Leute auch eine gewisse Qualität essen wollen. Und das ist für viele Familien zu teuer, wenn sie für Bio zahlen müssen. Ich bin auch für Bio, aber wir müssen dann schon ehrlich sein, dass der Schnitzel halt dann 30 Euro kosten muss, damit sich das ausgeht. Und das sind so Dinge, wo sich es halt einfach nicht ausgeht für Familien. Und die Diskussion wird jetzt aber so geführt, wenn ich einen österreichischen Wirt fördere, also es impliziert, dass die ausländische Küche den Österreichern die Gäste wegnimmt. Findest du nicht?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist wirklich ein sehr... Nicht. Nein, ja, genau. Also es impliziert das.
Ja. Und wenn ich Kebab gebe, gibt es mir...
Ja, genau. Es ist aber auch so, dieses Thema ist wirklich emotional. Also Politik hat ja so ein großes, mächtiges Wort. Aber wenn man Politik aufsplittet in die Themenbereiche, für die Politik eigentlich zuständig ist, dann sind das sehr, sehr emotionale Themenbereiche. Mhm. Und deswegen verstehe ich es auch nicht, wie und warum manche Personen mit Migrationsbiografie sagen, na, Politik interessiert mich nicht. Es muss einen interessieren, weil es auf einer sehr emotionalen Basis liegt.
Ich denke... Für viele ist das einfach zu weit entfernt, die Tatsache, diese theoretische Mitgestaltung. Das heißt, die machen da irgendwas, was sie wollen und diskutieren über irgendwelche Punkte und Kommas in irgendwelchen Gesetzen und was trifft mich das? Und das ist so eine Tiefe, so auch, bis man sich diese Grundkenntnisse erworben hat, wie es geht, um was es denn dann wirklich geht. Viele Leute ziehen sich dann auch, dass meine Zeit ist mir zu schade dafür. Oh,
Genau, ich habe ein bisschen in der Community herumgefragt. Die Top-Antworten, warum einen Politik nicht interessiert, waren: Ich kenne mich nicht aus. Mhm. Was wollen die Parteien? Welche Werte haben sie? Was wollen sie von mir? Mhm. Und
die machen eh nur um Machterhalt und arbeiten genau in der eigenen Tasche. Auch das wird ganz viel bei Balkan.
Das wird gesagt, auch ganz oft genannt, genau. Und es wird auch oft gesagt, ja, warum soll ich wählen gehen? Das ist doch eh alles schon beschlossene Sache. Mhm. Das ist halt auch so, dieses Urvertrauen gegenüber der Politik ist nicht da. Oder eben dieses Vertrauen gegenüber der Politik. Mhm. Weil man auch vielleicht aus dem eigenen Heimatland das durch Korruptionen auch nicht so mitgenommen hat. Genau, also meiner Meinung nach sollten alle Parteien ihre Werte einfach mal ungefragt auch offenlegen. Weil viele Menschen sind einfach überfordert mit dem, was will denn jetzt die Partei von mir? Wofür stehen die denn? Wofür kämpfen die? Kämpfen die mit mir oder kämpfen sie gegen mich, wie die jüngsten Ereignisse zeigen? Und was ich aber dann auch nicht verstehen kann, ist zum Beispiel, dass Menschen mit Migrationsbiografie sehen, dass es manche Parteien gibt, die augenscheinlich gegen sie kämpfen und trotzdem laut Umfragen diese Parteien an Stimmen gewinnen. Wie kann das sein? Warum? Da müssen wir mit Migrationsbiografie uns auch mal an der Nase packen und am 23. April hingehen und eine Partei wählen, die unsere Werte vertritt, die gemeinsam mit uns gegen Rassismus und Diskriminierung kämpfen. Und das sind einfach die Parteien, die links stehen.
Ja, das muss man, also jetzt mal zurück, Nela. Du wolltest mal Landtag googeln.
Genau, Landtag.
Landtag, ja. Klingt wie ein Feiertag.
Ja, es klingt wie ein Feiertag. Aber Landtag bedeutet das Landesparlament. Und genau, das Landesparlament entscheidet zum Beispiel über Gesetze.
Und es gibt gewisse Gesetze, die die Länder beschließen dürfen. Und in ihre Kompetenzen fallen zum Beispiel das Baurecht. Das kennen wir ja schon, dass zum Beispiel gewisse andere Bauordnungen in Tirol herrschen als in Salzburg. Es gibt den Bereich Kinder- und Jugendschutz. Also das ist oft am wenigsten zu verstehen, warum in einem Bundesland man länger fortgehen darf als in einem anderen. Also auch dann Natur- und Umweltschutz, aber auch Landwirtschaft, Tourismus, Landesabgaben und so weiter. Also das heißt, die Länder haben ja in einem föderalistischen Land wie Österreich einige Kompetenzen und deswegen sind sie natürlich für uns auch wichtig. Und deswegen, also warum haben wir diesen Podcast gemacht? Wir wissen, dass, oder es gibt auch Statistiken, die besagen, dass Personen mit Migrationsbiografie weniger wählen gehen. Warum ist das so, Nella? Und ich bin voll deiner Meinung. Ich bin der Meinung, dass genau diese Leute, die vielleicht irgendwo mit Diskriminierung, mit Rassismus tagtäglich irgendwo ausgesetzt sind, sich vielleicht doch mehr beteiligen müssten am Politgeschehen und Parteien wählen, die vielleicht genau gegen diese Themen ankämpft.
Genau.
Warum sind Balkanleute
also meistens geht es darum, dass man eben nicht Bescheid weiß über die Werte der Partei, dass man nicht vom Haus aus das nicht mitbekommen hat, dass Wählen gehen etwas Wichtiges ist, weil die eigenen Eltern oder Großeltern sich mehr für die Politik im eigenen Land interessiert haben als für die Politik im Inland oder in dem Land, wo sie leben. Und man als Kind dann auch gar keine Berührungspunkte mit Politik hat. Also ich zum Beispiel hatte ganz lange keine Berührungspunkte mit Politik. Und ich muss sagen, erst mit dem Balkan Minds Blog oder mit dem Business Award habe ich Personen kennengelernt, die so super sind und die so cool sind und die für mich Politik einfach so nah gemacht haben, also so greifbar gemacht haben. Und diese Personen sind einfach top und ich muss sie jetzt einfach aufzählen. Das ist für mich der Tarik Mete, der ganz tolle Arbeit leistet und nachhaltige Arbeit mit seinem Lernprofi zum Beispiel. Also der setzt sich ja ein, dass Kinder mit Migrationsbiografie oder alle Kinder einfach dieselben Chancen in der Bildung erhalten. Mhm. Dann die Anna Schiester, die habe ich vor kurzem kennengelernt. Die ist so toll. Das ist so eine tolle Persönlichkeit. Die ist Stadträtin jetzt in der Statt, die sitzt im Schloss Mirabell, die kommt mit dem Fahrrad in die Arbeit. Hut ab, Anna, Hut ab. Kein Lastenrad, genau.
Das ist meine Lieblingsfeministin, die Anna.
Und Martina Berthold habe ich kennengelernt.
Wen
und,
hast du noch kennengelernt?
Oh mein Gott, oh mein Gott, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe Alma Sadic kennengelernt, unsere Justizministerin. Wow! Das ist das Role Model für alle Mädchen mit Migrationsbiografie.
Aber genau das ist es. Ich finde, da hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren mal was getan, dass es doch einige Role Models gibt oder dass es mehr geworden sind. Also ich finde, die Grünen haben hier ein Wahnsinnsstatement gesetzt, dass sie die, dass die Ministerin Migrationsbiografie hat. Es kommt immer mehr. Natürlich merken die Parteien einerseits, dass diese Leute auch eine gewisse Wählerschaft anziehen können und ansprechen können, vielleicht auch in den eigenen Sprachen, weil auch, wie du jetzt, glaube ich, vorher gesagt hast oder in der Vorbesprechung gesagt hast, die Sprache ist auch einfach so exklusiv, diese politische Sprache, die einfach für viele Migrantinnen einfach nicht so einfach zu deuten und zu verstehen ist und auch nicht ganz leicht zu erfassen ist, wer bringt mir jetzt was in dem ganzen Politgeschehen, wer setzt sich denn wirklich für mich ein und wer versucht nur irgendwelche polemischen Gsatzeln zu bringen.
Ja eben, weil deswegen funktionieren ja diese ganzen FPÖ-Plakate so gut, ja. Weil sie einfach so eine einfache Sprache verwenden, die ist catchy, die bleibt ewig, die brennt sich ein in dein Gehirn, wie der Harmstadt des Landes ist eingebrannt.
Ja, und tatsächlich fordern aber Parteien wie FPÖ ganz oft Dinge, die nicht umsetzbar sind. Also da denke ich mir manchmal, gut, da müsste jetzt Österreich aus der EU austreten, da müsste jetzt Österreich jegliche völkerrechtlichen Verträge kündigen, da müsste jetzt Österreich die Verfassung ändern, damit genau das, was sie auf irgendeinem Plakat fordern, überhaupt umgesetzt werden. Dafür bräuchten sie jetzt mehr als ihre 25% oder was es halt auch immer sind, aber die bekommen sie weit nicht. Das heißt, es sind einfach nur populistische Forderungen, die einfach nicht in einem Konstrukt, so wie wir es leben, Österreich, EU etc., einfach nicht umsetzbar sind. Und also der Ausstieg aus diesen ganzen Verträgen, der würde ja für Österreich ganz damit verbunden sind noch viele, viele andere Sachen, die dann einfach so weitreichende Nachteile nach sich ziehen würden, dass das Österreich niemals machen würde. Aber trotzdem schreiben sie es rauf und dann steht trotzdem irgendjemand, der Unkenntnis hat, ob das jetzt möglich ist und dann wähle ich die halt. Und man weiß aber jedes Mal, wenn die FPÖ regiert hat, egal ob im Landtag oder auf Bundesebene, dass die nie was für die eigenen Leute groß gemacht haben, sondern dass die eigentlich in die eigene Tasche gearbeitet haben. Das ist halt leider auch so. Aber ja.
Also wir wollen euch hier nicht vorschreiben, wen ihr wählen sollt und wen nicht. Aber wir wollen einfach nur das Bewusstsein schaffen, dass es Parteien gibt, die mit uns kämpfen und mit uns. Kämpfen ist so ein hartes Wort, aber die sich für uns einsetzen, die sagen, okay, wir sollten alle eine Chancengleichheit in unterschiedlichen Bereichen haben. Auch das Thema, ich weiß nicht, wie oft warst du jetzt schon mal bei der Arbeiterkammer? Oder ich habe da gefühlt 50.000 Mal angerufen, weil meine Mutter irgendwas wissen will oder weil die Verwandten sich irgendwo ungleich behandelt fühlen. Und die Arbeiterkammer ist so die erste Anlaufstelle für jeden.
Also vor allem, man hat es ja auch gemerkt, gerade als Corona-Start war, wo etliche Reisen und so weiter ausgefallen sind und dann hieß es, was ist jetzt mit meinem Geld? Und dann haben sie alle bei der Arbeiterkammer angerufen und im Konsumentenschutz, bitte um Beratung, was ist jetzt mit dieser Reise? Habe ich Anspruch auf die Rückerstattung meines Geldes etc.? Also die Arbeiterkammer leistet hier so eine wertvolle Arbeit und ich glaube, ja, wenn einem gut geht, dann merkt man nicht, dass sie da ist. Merken viele, dass sie nicht da ist, aber in einer Krise sind sie...
Genau, und wer kooperiert am meisten mit der Arbeiterkammer? Es ist die...
SPÖ,
genau. Und allein, dass man, wenn man schon die Leistungen der Arbeiterkammer in Anspruch nimmt und froh ist, dass die da ist, dann sollte man auch in diese Richtung dann auch wirklich zukünftig weiterdenken und seine Stimme dann auch dem oder der geben.
Ja, also bin ich auch deiner Meinung und was man natürlich auch merkt, ist, dass andere Parteien, also es gibt ja von den 1,7 Millionen Personen mit Migrationsbiografie oder nein, Ausländerinnen in dem Fall, die Hälfte hat keine Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Hälfte hat auch nicht Anspruch, ist auch nicht wahlberechtigt Und Österreich hat tatsächlich eines der strengsten Staatsbürgerschaftsgesetze. Hintergrund ist natürlich nicht nur, diese Staatsbürgerschaft so exklusiv zu gestalten, sondern weil sie was Besonderes ist, sondern natürlich wissen auch die regierenden Parteien, dass wenn diese Personen die Staatsbürgerschaft erhalten würden, sie das politisch schwächen würde, weil das wäre offensichtlich nicht ihr Wählerpotenzial. Und das finde ich aber schon auch in einem Land, wo Leute ewig lang wohnen und ewig lang ihren Beitrag leisten, ihre Steuern bezahlen, dass sie auch nicht das Recht haben, mitzugestalten, weil einfach die Einbürgerungsvoraussetzungen sehr streng sind und die härtesten der Welt sind. Also man muss 10 Jahre sich in Österreich aufhält, man muss unbescholten sein. Das ist alles in Ordnung und auch Deutschkenntnisse, Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung, wobei diese Prüfungen auch nicht ohne sind, sage ich dir jetzt mal. Und ich bin auch der Meinung, dass das nicht jeder Österreicher bestehen würde. Ach ja, und also das sind sozusagen die allgemeinen Einbürgerungsvoraussetzungen, aber der wichtigste Punkt ist, oder an dem es bei den meisten Ausländerinnen scheitert, ist tatsächlich der hinreichend gesicherte Lebensunterhalt. Das klingt ja jetzt mal so nach vernünftig, ist es auch, aber diese Richtsätze, wie viel einer Familie am Ende des Tages zur Verfügung bleiben muss, damit man diesen Anspruch bekommt, ist relativ hoch bemessen. Und wenn du mich fragst, absichtlich so hoch, damit Leute, die generell in einem Land sind, in einem Land Geringverdiener sind, diese Voraussetzung einfach nicht erreichen. Und dann sagt man, die haben keinen Anspruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft, weil dieser Punkt nicht erreicht wird. Und die Sätze sind halt sehr, sehr hoch. Und vor allem, wenn man natürlich Kinder schmälern dann oder erhöhen dann halt auch diese Beträge und Migrantinnen haben öfters mehr Kinder. Also es sind alles Voraussetzungen, die eigentlich Migrantinnen oder Migranten nicht in die Karten spielen, um sich am Ende des Tages die Staatsbürgerschaft zu erhalten, um sich dann auch politisch betätigen zu können oder mitsprechen zu können aktiv. Und das ist meiner Meinung nach eine Sauerei.
Auf jeden Fall. Und da gehört auch weitergearbeitet, also in diese Richtung weiter gedacht und weitergearbeitet. Und deswegen sollten Menschen, die die Staatsbürgerschaft haben, die in einem anderen Land geboren sind, ihre Stimme abgeben für Parteien, die sich genau für solche unfairen Strukturen einsetzen könnten und auch wirklich dann die Macht haben, auch diese Gesetze zu ändern.
Genau. Und die SPÖ übrigens ist auch eine der Parteien, die sich dafür einsetzt, nicht, dass man jetzt alle, viele verstehen darunter, ja, die wollen ja quasi unsere Staatsbürgerschaft, unsere Heilige verschenken. Nein, es geht darum, dass man diese Voraussetzungen fairer gestaltet, dass auch Leute, die einen beträchtlichen Anteil in der Bevölkerung ausmachen, die schon sehr lange hier sind, die sehr lange hier arbeiten, dass zumindest die Voraussetzungen so weit gelockert sind, dass sie für diese Leute auch realistisch erreichbar sind. Hinzu kommt auch noch, dass einfach der Erwerb einer Staatsbürgerschaft sehr teuer ist.
Ja.
Also das sind auch so Dinge, auch für viele, für Nicht-Migranten, die diesen Podcast vielleicht hören, einfach auch zum Nachdenken, dass das nicht ganz fair ist und dass man sich auch, wenn ein Österreicher seine Wahlstimmen abgibt, sich vielleicht auch darüber Gedanken macht, dass er sich vielleicht für Parteien einsetzt, die Ausländern genau das absprechen wollen.
Genau, und in dem Moment, in dem ich als Migrant mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft sage, Politik interessiert mich nicht, das ist mir egal, ich gehe nicht wählen, gebe ich automatisch solchen Personen die Macht. Also warum soll ich meine Macht, auch wenn sie nur ganz, ganz klitzeklein ist, warum soll ich meine Macht überhaupt jemandem abgeben? Ich gehe dorthin, setze mein Kreuzerl und gehe wieder nach Hause oder ich gehe zum Balkan Mainz Afterwahl Drink.
Ich finde es auch wichtig. Ich finde, es gibt Länder, wo Wählen nicht jedem erlaubt sind. Es gibt Länder, wo Wahlen manipuliert werden und wo Frauen nicht wählen dürfen und so weiter. Ich denke, wir leben doch in einem Land, wo zumindest die es dürfen, einen niederschwelligen Zugang zum Wahllokal haben. Und ich kenne das auch. Die Wahlen sind dann an einem Sonntag und es ist schön Wetter und man möchte baden gehen und es passt nicht ganz rein. Aber nehmt euch diese 2-3 Minuten Zeit, geht in euer Wahllokal und bestimmt mit und denkt halt auch einfach immer daran, das ist immer ein Privileg und selbst wenn man sagt, es spricht mich keine Partei auf diesem Wahlzettel an, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man ungültig wählt oder dass man einfach ein Statement setzt, ich bin mit der Auswahl der der Partei nicht zufrieden. Das ist auch eine Aussage. Aber nicht wählen zu gehen, das ist, ich finde, das ist nicht nur ein Bürgerrecht, sondern es ist ein Privileg und ich denke, dass man das auch in Anspruch nehmen soll.
Auf jeden Fall. Und wo dein nächstes Wahllokal ist, werden wir euch in den Notes nochmal verlinken. Und wählen kann man am Sonntag bis 16 Uhr.
Und ja, ich möchte jetzt noch ganz kurz, was mich auch noch, weil du ganz am Anfang gefragt hast, Jana, was hat dich aufgeregt? Mich regt permanent irgendwas
auf. Ich muss dazu sagen, Jana ist sehr emotional, was Politik angeht. Die nutzt das als ihre eigene Gossip-Plattform. Ihr müsst ihr folgen auf Twitter, sie ist da super aktiv und twittert auch immer ganz coole Sachen.
Ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr früh politisiert worden irgendwie. Also das hat mich immer sehr interessiert. Aber was mich halt aufgeregt hat, ist, hast du das mitbekommen über die Aussagen über den brummenden Markt in Wien?
Ja, natürlich. Meinst du da die Frau oder den Mann?
Ich wünsche mir, dass die alle, wer keine Papiere hat, dass sie heimgehen. Dass sie nicht da bleiben. Weil wir sind da, schon lange kann man nicht mehr leben da. Das ist alles dreckig, jeder macht da, was er will. Da kann man nicht mehr aushalten.
Nein, diese Perle vom Brunnenmarkt meinte ich nicht. Aber ich liebe dieses Video. Ich meine, leider, Karl Mara. Falter hat in den Newsletter haben die geschrieben, Karl Mara ist ein Rassist. Warum? Er hat mit einem Video über den Bohnenmarkt gegen Ausländerinnen mobil gemacht und zwar nicht, weil sie kriminell oder extremistisch sind, sondern weil sie Ausländerinnen sind und weil sie hier arbeiten und unter Anführungsstrichen oder Zitat ungestört ihre Kultur leben. Genauso hat er es formuliert und hat die Leute einfach nur aufgrund ihrer Herkunft angegriffen. Das ist Rassismus. Also das war einfach er mag keine Ausländer am Brunnenmarkt, weil sie genau das tun, was eigentlich die ÖVP will. Also sie betreiben freie Marktwirtschaft, aber sie sehen halt anders aus, essen anders und beten anders und deshalb ist er mit Unwahrheiten und Vorurteilen gekommen.
Unser Balkan-Hero diesmal ist Nedžad und zu finden unter mocevic.at.
Was kann er denn?
Was kann der Nedžad? Der Nedžad kann super toll reden. Also er ist Speaker und er macht interkulturelle Beratung. Er macht Beratung für Unternehmen, er geht auf die Schulen, er ist auch FH-Professor und Researcher an der FH Salzburg. Und also ein paar Auszüge aus seinem Programm, wie zum Beispiel Diversity Management, interkulturelles Konfliktmanagement. Dann macht er noch interkulturelle Kompetenz und Kommunikation. Er macht ganz viel Antirassismus-Vorträge.
Und man muss da, was ich sagen muss, man hört ihm so gern zu. Er redet, er hat eine Art zu sprechen, sehr flüssig. Sein Gesagtes hat so einen guten roten Faden. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber oft, wenn man sich so Vorträge anhört, die wissenschaftlicher Natur sind, oft ist es so, dass man sich Gedanken verloren, vielleicht mal an was anderes denkt. Bei ihm funktioniert das nicht. Also er hat so eine catchy Art zu sprechen, seine Argumente zu liefern, so dass man ihm voll gut folgen kann und auch voll gern folgt, finde ich. Also
das durften wir live miterleben beim Balkan Minds Business Award beim letzten.
Genau.
Da hat er ja, also er hat ihn ja dieses Jahr gewonnen und beim letzten Mal war er dabei als Speaker und hat 15 Minuten lang über zwei Kulturen gesprochen und er hat einfach das gesamte Publikum gefesselt.
Voll. Also ich habe ihm so gern zugehört und wie gesagt, oft sind so Statistiken, Zahlen, Daten über Diversity, über Rassismus oft so, ja, okay, und ein bisschen mühsam zum Zuhören, aber er hat wirklich eine sehr gute Art, das zu präsentieren und ich will nicht sagen, er lockert es auf, aber man hört ihm gern zu und man geht auf alle Fälle nach einem Vortrag von ihm richtig mit ganz viel Wissen raus und also ich bin immer so, wenn ich sowas höre, dann denke ich mal, das war jetzt wirklich bereichernd.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden seinen Instagram-Account verlinken in den Notes und folgt ihm.
Folgt ihm. Ja, Karl Marer war auch früher Landespolizeikommandant und er hat auch ein meiner Meinung nach hinterhältiges Spiel mit der Polizeistatistik gemacht. Er hat gesagt, dass die Zahl in der Pandemie, Zahl der Sexualstraftaten um 50% gestiegen ist. Das klingt jetzt mal bam. Und mit diesem Ausländeranteil in Otterkring, das klingt schon mal nach einer sehr hohen Anzahl. Und wenn man sich die Zahlen aber genau ansieht, dann ist die Zahl der Anzeigen wegen Sexualstraftaten in ganz Otterkring von 68 auf 105 gestiegen. Allerdings betrafen davon 24 Anzeigen, also waren Anzeigen wegen Kinderpornografie. Das bedeutet, dass das Delikte waren, die nicht im öffentlichen Raum begangen wurden. Das heißt, es hat nichts mit diesen Marktstandlern zu tun.
Ja, Wahnsinn. Und der hat es aber so hingestellt, dass das genau, also nur das, die Ausländer waren, die da genau, das gemacht haben. Genau, und
wenn man
haben.
Die Zahl abzieht, dann kann man sagen, dass Anzeigen wegen sexueller Belästigung betrugen, also waren 22 Anzeigen. Natürlich, jede Anzeige ist eine Anzeige zu viel, aber so wie er es dargestellt hat,
war es sehr verzerrt.
Es war sehr verzerrt, es war sehr polemisch. Dass, natürlich liest sich jetzt nicht jeder jede Statistik durch und schaut sich, wer steckt denn wirklich hinter den Zahlen. Dafür hat kein Mensch Zeit, aber ich werfe ihm das auch ein bisschen vor, weil er war doch Polizeikommandant. Er weiß ganz genau, also als Polizist hat man wahrscheinlich auch andere Daten und Zahlen zur Verfügung. Und dass man das so nach außen präsentiert, das dient nur dass man Leute gegen Ausländerinnen hetzt und sagt, das sind Leute, die besonders viele Sexualstraftaten begehen. Und das finde ich wirklich gemein.
Es ist wirklich ganz schlimm. Also ich muss sagen, ich habe damals zu meiner Studienzeit, ich habe in Wien an der Wirtschaftsuni studiert und habe nebenbei bei der Caritas Integrationsarbeit geleistet am Brunnenmarkt. Also ich war dort direkt vor Ort eingesetzt. Und was dort alles passiert ist, positiv passiert ist, das war toll. Und ich habe mich niemals anders gefühlt oder negativ gefühlt dort, sondern dort gab es eine tolle interkulturelle Ausstellung am Brunnenmarkt. Es gab,
ich mag diese Standeln so gern.
Es war super, ja. Und es gab Vorlesestunden für Kinder mit Migrationsbiografie. Es gab Kinoabende für diese Kinder. Es gab einfach tolle Partys. Ich habe da immer mitgeholfen, zu organisieren.
Ich auch merkt, also, auch, dass die SPÖ Wien hier auch vieles also richtig gemacht hat, genau in diesem Rätsel. Also man weiß, da wohnen viele Migrantinnen, aber man hat auch wirklich viele tolle Projekte umgesetzt und hat diesen Stadtteil auch sehr sicher gemacht, finde ich. Ich habe vor einigen Jahren war ich bei einer Freundin in Wien und wir haben bei ihr gewohnt und sie wohnt ein paar Straßen weiter vom Brunnenmarkt entfernt und ich kannte diesen Brunnenmarkt bis dato nicht. Ich war ja immer in Wien als Touristin und war dann immer nur auf diesen Hotspots, die man halt so macht in Wien und ich war irgendwie so fasziniert von diesem bunten Stadtteil und von diesem Leben dort und natürlich als jemand, der vom Land kommt, sie kommen jetzt nicht vom Land in Salzburg, aber gefühlt gegenüber Wien ist das, fühlt sich ein bisschen wie Land an. Das war so bunt und so schön und so ein reges Treiben, aber auch nicht so, dass ich mal gedacht habe, ich fühle mich jetzt hier irgendwie unwohl oder unsicher. Ich meine, sicher, das persönliche Empfinden hat jetzt keine Evidenz, also keine wissenschaftliche Evidenz, das ist schon klar, aber auch die Zahlen geben das nicht her.
Eben. Und deswegen unser Appell noch einmal an alle Migrantinnen und Migranten, die wählen dürfen, genau. Geht wählen am 23. April und danach treffen wir uns zum After-Wahl-Drink. Alle gemeinsam.
Bin dabei. Also ich gehe immer wählen. Und ich würde das auch an euch so weitergeben und man hat oft mal das Gefühl, man kann eh nichts ändern oder nichts bewirken, aber nichtsdestotrotz, denkt daran, je mehr Leute es tun, kann man was bewirken und man kann dann auch was umsetzen und ich hoffe, dass wir euch in dieser Folge auch nochmal den einen oder anderen bewegt haben, sich zu beteiligen, mitzusprechen, weil, wie ich heute schon erzählt habe, es gibt sehr viele Ausländerinnen hier, die nicht dieses Privileg haben, sich beteiligen zu können, weil sie unter irgendwelchen ja, Rahmen fallen, wo sie nicht so genug verdienen. Und wir alle wissen, dass, wie schwer es auch für Ausländerinnen ist, diese Einkommensgrenzen zu überschreiten. Und deswegen, die, die wählen dürfen, bitte geht wählen. Gebt eure Stimme ab.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.